Willkommen beim Time of Change Podcast. Wir bringen Veränderung in deine Ohren. Es ist Zeit für Veränderung und wir sind hier, um dir dabei zu helfen. In unserem Podcast findest du alles, was du brauchst, um voranzukommen und dein Leben zu verbessern. Erlebe tiefgründige Interviews, innovative Techniken und Erklärungen für bisher unerklärliche Phänomene. Entdecke Hintergründe, die dein Leben verständlich machen und dich inspirieren. Dieses Format bietet dir ausgewählte Inhalte unseres Senders Time of Change TV. Ohren auf, denn jetzt geht's los.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf Time of Change TV. Heute in unserem Format der göttliche Dialog und dazu habe ich geladen Richard Neubersch. Wir wollen heute über eines der wichtigsten Themen generell sprechen, die Revolution des Bewusstseins. Revolutionen gab es in der Geschichte der Menschheit schon jede Menge. Ob es gut ausgegangen sind oder nicht, das zeigt ja immer hinterher die Geschichte. Aber die Geschichte jetzt, dieser Bewusstseinswandel, von dem alle ja, in der spirituellen Szene sprechen, scheint voll im Gange zu sein. Und du bist als jemand, der mit, ja, wenn man das Alter sagen darf, 73 Jahren doch einer, der durch alle Höhen und Tiefen des Lebens gegangen ist. Jetzt Unternehmer, Produkte entwickelt, die für unsere Gesundheit dienlich sind. Aber du hast erkannt, dass du nicht an Gott glauben musst oder darfst oder willst, sondern dass du ein göttliches Wesen bist. Und durch diese Erkenntnis, und ich glaube, du bist der Einzige, den ich bisher kennengelernt habe, der nicht über viele Phänomene, Naturerfahrung oder was auch immer, oder paranormale Ereignisse diese Erkenntnis gewonnen hat, sondern allein darum, dass du sagst, ich habe die Entscheidung einfach angenommen und habe das erkannt. Und es hat was mit dir gemacht.
Ja. Ja. Ich habe mal einem indischen Heiligen vertraut. Insofern, als ich dachte, wenn der sowas sagt, dann muss das wohl stimmen. Und dann nehme ich das jetzt mal als gegeben an. Mhm. Das ist übrigens der, der auch gesagt hat, der von einem amerikanischen Journalisten gefragt wurde. Sie behaupten also von sich, sie seien Gott. Ja, ja, sagt er. Das ist so. Sie übrigens auch, hat er eben gesagt. Was uns beide nur unterscheidet, ist, ich weiß es und sie nicht.
Schöne Dialoge,
ja. Ja. Und er hat mal gesagt, hab Vertrauen, alles ist immer perfekt. Und dann habe ich gedacht, jemand, der so klar ist, der so weise ist, erleuchtet, ne? Unterstellt man ja so einem Guru, ne? So einem
indischen, ja, dass er irgendwie erleuchtet ist.
Ja. Wenn der sowas sagt, dann muss das stimmen. Und dann habe ich mir wirklich vorgenommen, immer so zu denken. Es ist immer alles perfekt. Auch wenn es mal nicht perfekt erschien, habe ich gedacht, okay, es erscheint nicht perfekt, aber vielleicht ist es perfekt und ich habe es doch nicht begriffen. Und ich muss dir sagen, das habe ich 1994 etwa entschieden. Also genau vor 30 Jahren, ja. Mhm. Und das hat sich immer bestätigt seitdem, immer. Immer.
Es ist, du hast ja praktisch alles nach dieser Bestätigung und deine Erfahrungen dazu gemacht.
Ja, ja. Du kannst auch sagen, das ist eine selbsterfüllende Erwartungshaltung oder so.
Selbsterfüllende Prophezeiung.
Oder Prophezeiung.
Egal, aber wenn es sind.
Aber es ist, steht egal. Ich habe einfach dieses Vertrauen gehabt, dass die Dinge perfekt sind. Selbst wenn sie nicht so erscheinen. Und ich kann das übrigens auch bei anderen Menschen erkennen, die über ihr Leben erzählen. Ich mache ja viele Kundenbesuche, die mir erzählen, wie ihr Leben gelaufen ist und was ihnen wichtig war im Leben und warum sie da angekommen sind, wo sie sind, weil mich das immer interessiert hat, so diese persönlichen Geschichten, die Erfahrungen. Und bei vielen Menschen ist das so und sie bestätigen mir das auch. Da würde ich dann sagen, ja, und letztlich war es perfekt, oder? Ja, ja, klar. Nur ich habe es damals nicht begriffen. Das sind ganz viele Menschen, ganz viele Kunden, die ich besucht habe.
Da gibt's ein Experiment, das heißt das Marshmallow-Experiment. Das hat ein Wissenschaftler, glaube ich, jetzt Anfang der 60er Jahre in den USA durchgeführt.
Ja.
Da wurden Kinder im Kindergarten eingeladen, in ein Zimmer, sagen wir, sich reinzusetzen. Vom Tisch bekommen sie ein Marshmallow präsentiert und dann ist dieser Wissenschaftler rausgegangen und hat gesagt, wenn du schnell wartest, bis ich wiederkomme, ich muss nur was holen und du dieses Marshmallow nicht aufisst, dann kriegst du ein zweites. Und dann hat man die Kinder beobachtet, wie lange sie es aushalten. Das haben so, glaube ich, 10 Minuten oder was. Und ich glaube, ich glaube 90% der Kinder, ja, haben dieses Marshmallow vertickt, haben gesagt, okay, was weg ist, ist weg und hat gut geschmeckt. Und 10% konnten sich tatsächlich hier ablenken, woanders hinblicken, sich umdrehen, wie auch immer, und haben dieses Marshmallow eben nicht gegessen. So. Man hat dann die Kinder auf dem Lebensweg in die Schule, in den Beruf und so weiter eben verfolgt und dokumentiert und hat festgestellt, die 10% Kinder, die sich hier, sagen wir mal, so weit disziplinieren konnten, dieses Marshmallow nicht aufzuessen, haben tolle Karrieren gemacht. Mhm. Und dann war das damals für die Psychologie und auch natürlich auch für viele anderen Pädagogen, so nach dem Motto, ne, wenn du dich konzentrieren kannst, wenn du dich hier zusammenreißen kannst etc., magst du natürlich auch einen guten Lebensweg. So, das Überraschende des Experimentes, man hat die Kinder dann auch vor kurzem dann, jetzt wo sie dann in Rente kommen, nochmal befragt und sagt, okay, wie war jetzt das Leben für dich? Und die Wendung war sehr überraschend, denn fast auch wieder 90% von denjenigen, die die tolle Karriere gemacht haben, die sie dieses Marshmallow nicht vertilgt hatten, haben wirklich eine super Karriere gehabt etc., aber sie waren mit dem Leben völlig unzufrieden. Nicht alle, 90% von denen, 10% schon. Und haben gesagt, nee, ich würde das nie wieder so machen, es war eher eine Qual. Ja. Diejenigen, die das Marshmallow, die 90%, die das vertilgt hatten, haben gesagt, ja, ich hatte ein Leben Höhen und Tiefen, rauf und runter, es war, ja, wie gesagt, eigentlich katastrophal, aber ich würde es genau wieder so machen, genauso war das toll. Ja. Das ist doch eine überraschende Wendung, oder?
Finde ich nicht. Nein.
Nein?
Nein. Guck mal, die ersten, die das, den Marshmallow nicht gegessen haben, haben sich an Regeln gehalten, die man ihnen gegeben hat.
Ja, genau.
Weil sie Angst haben, sie würden keinen weiteren mehr kriegen, wenn sie den essen. Mhm. Ne? Also haben sie es eben nicht getan. Sie waren einverstanden. Und so waren sie ihr ganzes Leben lang einverstanden mit dem System. Mhm. Und haben sich konform verhalten und da natürlich, weil sie so diszipliniert sind, haben sie natürlich auch eine tolle Laufbahn gehabt, ja, und alles für sich verwirklichen können. Aber das Menschliche, das Eigentliche in ihnen. Der Kern, der hatte keinen Joy, keine Freude.
Ganz genau.
Ja. Während das bei den anderen eben anders ist. Sie nehmen das so, wie es kommt, ja. Oh, Marshmallow, ne? Und ist doch egal, die, ne? Und wenn er keinen bringt, ist auch okay, aber ich habe den Marshmallow jetzt, er muss keinen Verzicht üben, ne? Nur weil irgendeine Regel besteht. Und er ist deswegen auch vorbereitet, dass es auch mal Tiefen gibt und Höhen gibt. Und also ein viel lebendigeren, das ist ein lebendigerer Ansatz zum Leben.
Ja, viele haben ja diese Konditionierung oder in unserer Gesellschaft wird oft so gedacht, du hast einen tollen Beruf, ja, dafür dienst du Geld.
Entschuldigung, was hättest du gemacht?
Ich hätte es wahrscheinlich auch aufgegessen.
Ja?
Ja, ja, auf alle Fälle.
Ich glaube, also ich bin nicht der Disziplinierte.
Aber die Gesellschaft sagt, ne, so wird uns ja eingetrichtert, also zumindest weiß ich es in meinen Laufbahn, wenn man sagt, okay, wenn du guten Beruf hast und ein gutes Geld verdienst, hast du ein gutes Leben, dann bist du auch glücklich. Und jetzt hat man festgestellt, dass diese Dinge mit Glück gar nichts oder mit Zufriedenheit des Lebens gar nichts zu tun haben.
Ja.
Oder? Das hast ja natürlich, du ja auch erkannt.
Einmal zu begreifen, dass alles, was die Gesellschaft dir erzählt, von vornherein falsch ist.
Das ist aber eine Aussage.
Ist ein wesentlicher
Kannst du die wiederholen?
Ja, das Wichtigste ist einmal zu begreifen, dass alles, was die Gesellschaft uns vermittelt, von vornherein falsch ist. Gelogen. Es ist gelogen. Und das ist völlig okay, weil es ist dazu da, dass wir irgendwann lernen, uns abzugrenzen, zu entdecken, Moment, was wird uns denn hier vorgemacht? Und selbst zu denken, sich in seiner eigenen Wirklichkeit zu erkennen und sie zu sein. Und dann wird uns allen völlig gleichgültig, was da draußen kommuniziert wird, was da draußen alles passiert. Dann kann man nur sagen, ist ja jetzt auch wieder spannend. Ach, guck mal da, was der da gerade macht. Aber es bewegt uns nicht. Weißt du, es hat keinen Einfluss mehr auf mein Sein, auf mein Seinsgefühl, auf meine Lebensselbstverständlichkeit, auf mein Bewusstsein.
Ist es diese Revolution, von der du sprichst?
Ja, natürlich. Die Revolution ist tatsächlich die, dass ich sage, alles, was mir beigebracht wurde, kann falsch sein. Nehmen wir mal an, dass alles falsch ist. Und in dem Moment, wo ich das annehme, gucke ich mit neuem Verständnis, mit einer neuen Fähigkeit zu differenzieren, dann erkenne ich plötzlich die Widersprüchlichkeiten im Außen. Ich erkenne plötzlich, wie die Medien gleichgeschaltet sind mit ihren Aussagen, weil ich hinterfrage sie, ne? Und ich sage, Moment mal, vielleicht haben die ja ganz andere Absichten als die Absicht der Information zu informieren. Nein, sie sind da, um den Menschen vorzubereiten und das Kollektiv zum Beispiel jetzt auf Krieg vorzubereiten. Und wenn nicht das, dann wenigstens Angst zu machen. Denn solange wir in Angst gehalten werden, solange sind wir im Hamsterrad. Solange sind wir manipulierbar. Es gibt keinen Grund, aber auch nicht den geringsten Grund, Angst zu haben.
Das bedeutet, wenn ich in meinem göttlichen Selbst bin, wenn ich das akzeptiert habe, ja, wenn ich das lebe, ja, kann im Außen passieren, was will. Ich sehe das,
ja,
ich werte das nicht.
Richtig.
Manchmal sage ich, okay, das ist ja witzig, das ist nicht so witzig, aber es hat nichts mit mir in dem engen Sinne zu tun.
Nicht das Geringste. Es sei denn, es berührt dich. Es sei denn, es bewegt irgendwas in dir.
Dann?
Ja. Zum Beispiel, was immer dir in deinem täglichen Leben passiert, sobald du bemerkst, dass du irgendwo das noch bei dir behältst und dass du ein Gefühl plötzlich, dass du aufkommen spürst,
ja,
ne? Oder dass es irgendwas dich nicht mehr loslässt, dann weißt du, das hat mit dir zu tun.
Mhm.
Ja? Das, was nicht mit dir zu tun hat, geht nicht mit dir in Resonanz. Du läufst daran vorbei und fertig. Zum Beispiel, ich weiß nicht, wie häufig ich in meinem Leben an Bettlern vorbeigelaufen bin, ohne sie überhaupt wahrzunehmen.
Mhm.
Das ist in den letzten Tagen anders. Also in den letzten Monaten, würde ich sagen, ist es anders.
Das ist gedreht.
Es hat sich gedreht, aber auch nicht grundsätzlich. Manchmal sehe ich jemanden und denke, oh. Also dann spüre ich wirklich, dass da tatsächlich Verzweiflung ist. Ich meine, ich habe Bettler auch kennengelernt, als ich in Portugal gelebt habe. Ja. Das war eine Organisation, ja. Die sind morgens mit Mercedes da an irgendeinen Platz gefahren worden.
Ne? Ja, die kennen wir bei uns auch.
Ja. Mhm. Und haben da so halb betäubte Kleinkinder im Arm gehalten. Die gibt's auch und die gibt's immer noch, das ist mir klar. Und die sehe ich nicht, spannenderweise. Die sehe ich wirklich nicht. Aber dann passiert es doch, dass hier oder da mir jemand auffällt. Und wenn er mir auffällt, weiß ich, hier ist jetzt, da ist Mitgefühl sofort da.
Mhm.
Und dann ist auch der Wunsch da, irgendwie zu helfen.
Das meine ich damit, wenn man dieses Außen anders betrachtet, heißt nicht, dass ich meine Sinne abstumpfe und sage, ich habe kein Mitgefühl mehr oder so.
Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Ich denke, die Sinne werden feiner, reiner. Wenn meine innere Achtsamkeit gesteigert ist, das kann ich ja trainieren,
ja,
dann kann ich auch plötzlich Impulse wahrnehmen, die ich vorher überhaupt nicht gemerkt hätte, weil ich mit meinem ego-driven mind nur noch einen Fokus im Kopf habe. Ich muss das erreichen, ich muss das erreichen, ich muss um die Zeit da sein. Ich bin nicht mehr in der Freiheit des Seins. Und dann erreichen mich verschiedene Impulse nicht mehr.
Mhm.
Und so gesehen ist jemand, der sich, ich kann für mich sprechen, weil das ist so, jemand, der sich wirklich mehr und mehr daran gewöhnt, als Gott zu sein, zu empfinden, hat ein viel bunteres Leben, viel freudvoller, es ist Liebe pur. Und ich erkenne auch die Liebe in anderen Menschen. Es ist so reicher, so viel reicher geworden.
Also die Vielfalt nimmt auch in den Sinnen zu.
Ja. Es ist eine echte Befreiung, so wie jede Revolution auf irgendeine Weise eine Befreiung darstellt. So, ne? Man kann sich da seine eigenen Meinungen zu machen, was Revolutionen eigentlich in der Vergangenheit bedeutet haben, warum sie überhaupt stattgefunden haben. Das müssen wir nicht diskutieren. Aber was es heißt, ist ein komplettes Umwälzen dessen, was vorher selbstverständlich war. Und das ist das Bewusstsein. Wir nehmen es als selbstverständlich ab, was wir glauben, zu wissen und so weiter, das einfach mal in Frage zu stellen.
wenn Menschen dir zuhören, könnten sie vielleicht die Frage stellen, in dieser Art und Weise haben vielleicht Christus, Buddha, vielleicht noch Gandhi, vielleicht Nelson Mandela gelebt, aber kann das jeder Einzelne auch?
Ich glaube, dass es Tausende gibt, Millionen gibt, die in diesem Zustand leben. Nur sie treten nicht als solches auf.
Da fällt mir wieder ein Spruch ein, eine Aussage vom Professor Hans-Peter Dürr, der sagt, wenn wir die Nachrichten oder die Geschehnisse in dieser Welt betrachten, dann werden uns immer diese fällenden Bäume präsentiert, die so laut und mit viel Krach zu Boden stürzen und viel Lärm verursachen. Und er sagt, warum aber die Menschheit immer noch da ist, sind ja die Menschen, die füreinander da sind, die Familien, die Kinder, natürlich, die Mütter, die Väter, die ihre Familie versorgen, wo man sagt, na, über das spricht man nicht, weil es selbstverständlich ist, sagt, aber das ist ja die Masse, warum wir nur hier sind und nicht diese Gröfatze, die ja alles in die Luft sprengen und diesen Planeten, was wir uns zu zerstören. Genau. Ja. Das ist ja nicht die Quintessenz des Seins.
Und auch das ist göttlich.
Ja.
Es sind einfach nur andere Aspekte. Mhm. Ja. Andere Erfahrungsebenen, die das göttliche Prinzip für sich erschaffen wollte. Aus welchen Gründen auch immer. Es gehört eben, in der dualen Welt hast du Gut und Böse, also zumindest in der Wertung. Ne?
Wenn wir das benennen möchten.
Wenn also etwas bewerten wollte. Ne? Haben wir darüber schon gesprochen in früheren Interviews. Es sind ja eigentlich nur personifizierte Projektionen von uns. Projizierte Eigenschaften, die wir auf Gott zuprägen, ne? Und dann ist Gott der Gute und all das Negative in uns, das wir dann projizieren, ist der Teufel. Aber das eigentlich Göttliche ist was ganz anderes. Das bist du, das bin ich, eben. Ist der Fernseher.
Gott ist alles. Praktisch alles gleichzeitig in jedem Augenblick. Und die Perspektive darauf kann dienlich sein oder nicht dienlich sein.
Weil es ist die Liebe.
Ja, wie gesagt, eigentlich, also der Sinn des Lebens, alle Tätigkeiten in Liebe zu lösen. Also zu 2000 Jahren hat jemand gesagt, halt einmal die zweite Wange hin, wenn du geschlagen wirst. Und dann sagen wir natürlich, nein, langsam. Also wir haben das Recht zur Selbstverteidigung. Ja. Also, aber ich glaube, wir haben das nicht verstanden, was er damit meint, oder?
Natürlich. Ja. Es ist dieser Urstoff der Schöpfung, die Liebe. Und zu erkennen, dass das die eigentliche Quelle der Schöpfung ist, dass die Liebe überall ist. Nur nicht überall wahrnehmbar von Bewusstsein, das anders tickt. Wenn ich mein Bewusstsein revolutioniere, dann erkenne ich diesen Urstoff überall.
Ist dir das passiert? Naja. Also du hast dich, wie gesagt, vor 30 Jahren dazu entschieden, wenn der Mensch das
heute oder ist
der,
das so, dass
also ich, Mann das sagt.
Heute wird es eher, ist es eine tägliche Erfahrung.
Ja.
Ja. Obwohl ich nicht, also ich würde mich jetzt nicht als erleuchtet bezeichnen, überhaupt nicht. Also es ist meine eigene Erlebniswelt, die ich hier nur teile. Ob das jedem so geht, weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, bei mir so. Ist es so, sobald ich alles angezweifelt habe, was vorher für mich als sicher galt und mich selbstverantwortlich durchs Leben bewegt habe und irgendwann auch mal in Frage gestellt habe, ob wir wirklich von Gott getrennt sind, ja. Dann ist das alles so. Dann habe ich mich erinnert an frühere Zeiten, ne, in Indien. Ich war 10 Jahre, habe ich ja, wie gesagt, meditiert. Ich war auch teilweise in Ashrams, in Ferienfreizeiten und so mit meinen Kindern. Daran habe ich mich dann erinnert. So Sprüche wie I am that, ja. Das I am that heißt nichts anderes wie ich bin alles eigentlich. Mhm. Ich, Gott, bin alles. Oder der Guru damals hat immer gesagt, schaut nicht mich an, guckt nicht zu mir, findet euren eigenen Guru, euren inneren Guru, ja, nicht im Außen. Das hat sie immer gesagt und letztlich ist es genau das. Erkenne, wer du bist. Erkenne das Göttliche in dir selbst.
Das bedeutet, wenn man das jetzt einmal in unser Weltbild ein bisschen übersetzt, wenn ich das erkannt habe, werde ich eigentlich nicht mehr.
Nee.
Ich sehe alles, ist in jedem Moment vollkommen, auch wenn ich es vielleicht nicht verstehe, die Situation.
Richtig, ja.
Ich muss mir keine Ziele mehr setzen, denn ich bekomme im jeden Augenblick den nächsten Impuls und den setze ich um. Mein Ego verwende ich.
Das Ziel, entschuldige, wenn ich dich wieder mal unterbreche, das Ziel ist überhaupt kein Thema mehr. Das Ziel, der Begriff Ziel existiert überhaupt nicht mehr.
Ich muss nicht irgendwo hinkommen, damit ich irgendeine Erfüllung habe. sondern das Ziel ist der jetzige Moment, ihn zu genießen.
Ja.
Das Leben wird nicht schwerer, sondern es wird harmonischer, glücklicher, einfacher, weniger problematisch.
Ja.
Gedanken, wie muss denn der nächste Schritt sein? Was ist denn hier zu kompliziert? Alle diese Gedanken verblassen im Laufe der Zeit, kommen gar nicht mehr hoch, weil wir anders damit umgehen.
Ja, weil wir ein anderes Bewusstseinsfeld haben.
Chancen und Möglichkeiten, Resonanz vom Außen verändert sich ins Positive.
Absolut.
Das ist eine ganze Menge.
Das hast du gut erkannt, Nepomuk. Weil es ist so, ja. Das ist das, was ich wahrnehme und was ich erlebe.
Mhm.
Ja.
Das würde heißen, jeder Mensch, der dir jetzt zusieht, ab jeden Augenblick, völlig egal, wo ihr jetzt gerade steht, die Chance, genau das so zu machen.
Selbstverständlich.
Aus seinem eigenen freien Willen heraus. Ja. Und er würde, aus deiner Erfahrung, nach meiner Erfahrung, nicht in ein ungewisses Dunkel stürzen, sondern in ein positiv leuchtendes Helles.
Richtig.
Aber?
Nur wenn er erkennt, dass viele Wahrnehmungen und Deutungen ego-basiert sind. Und dieses Ego immer im Griff zu haben, in der Aufmerksamkeit zu haben und zu sagen, hör mal zu, Ego, ich liebe dich, ja, du bist wirklich genauso göttlich wie alles andere an mir, aber du hast hier jetzt nichts zu sagen und du kannst mich jetzt nicht beeinflussen dahingehend, dass ich jetzt plötzlich Angst kriege oder Zweifel habe. Ich weiß, wer ich bin. Ja? Hast du schon mal Gott gesehen, der zweifelt? Ja, hast du einen Gott mit Angst gesehen? Gibt's nicht.
Also zumindest spielt man Gott diese Attribute nicht zu.
Nein, und wer hat überhaupt keine Attribute? Mhm. Gott hat keine Attribute, Liebe hat keine Attribute.
Wenn man jetzt einen Kreis zeichnen würde, ne?
Ja.
Dann hatte der Kreis eigentlich keinen Anfang und kein Ende, sondern der ist ja einfach. Hans Peter Thür hat auch immer gesagt, manche Fragen, die stellen sich dann auch nicht mehr. Also Beispiel, welche Farbe hat der Kreis?
Ja, klar. Ja, das ist so. Manche Fragen kommen, bestimmte Themen kommen gar nicht mehr auf. Es ist kein Thema mehr. Es gibt eigentlich auch keine Probleme. Probleme gibt es immer nur fürs Ego.
Probleme entstehen dann, wenn man denkt, dass die Situation etwas ist, was schwierig zum Lösen wäre.
Ja, und was mich bedroht, was meine Existenz bedroht oder
auch immer.
Mhm. Ne, mein Ansehen bedroht oder was auch immer, das sind dann die Probleme. Und die will das Ego halt lösen, das Ego. Mhm. Dein göttliches Selbst geht ganz vertrauensvoll dadurch, ganz sicher, weil es weiß, dass alles perfekt ist, wie es ist.
Ich glaube, wir können die Menschen auch vielleicht ein bisschen abholen, denn wir nehmen uns schon ein paar Jahre hier auf diesem Spiel verbracht hat, wird er sehen, dass es im Leben immer wieder Phasen gibt, wo man denkt, wow, also die Situation ist echt schwierig, ist echt ein Problem, ich weiß gar nicht, wie die rauskommen, etc. Und betrachtet man dann im Nachgang, nach ein paar Jahren, Jahrzehnten, diese Situation, dann sagt man, wow, damals hatte ich nicht den Überblick und die Perspektive zu sehen, wo das hinführt. Jetzt im Nachgang sage ich, Gott sei Dank, ist das so passiert, sonst wäre ich jetzt nicht hier.
Ja.
Oder?
Ja, klar. Ich glaube, das
ist der wichtigste, also für mich der wichtigste Entscheidung, die jeder eigentlich sagt, okay, die gehe ich mit. Ja. Ich habe auch schon mal viele Menschen gefragt, ich meine, in Vorträgen immer sage, wer sein Leben genauso bekommen hat, wie das sich, sage ich, ausgedacht hat, der soll die Hand heben. Das ist nicht passiert.
Nee.
Genau.
Ja, ja. Leben passiert genau in dem Moment, wo du Pläne machst.
Genau. Und sag dir dann, wie es geht.
Ja.
Mhm. Ja. Es wäre eigentlich, ist es ein Luxusproblem, was wir hier besprechen, oder ein Luxusthema, wenn man sagt, na gut, ihr habt es gut sitzen hier, ihr habt in der warmen Stube, ihr habt zu essen, zu trinken, offensichtlich verdient ihr auch Geld, sonst könntest du das Gespräch nicht führen. Aber was ist denn mit diesen Menschen auf der Welt, die vielleicht gerade nicht wissen, was jetzt zu kriegen, die hier gerade zugebombt sind, wo gerade unter Trümmern liegen, etc.? Sollte man die Perspektive überhaupt einnehmen?
Wenn es eine Perspektive ist, die dich bewegt und nicht mehr loslässt, dann hat es was mit dir zu tun.
Mhm.
Aber weißt du, es gibt 8 Milliarden Menschen auf der Welt, etwa.
Mhm.
Es gibt wie viel, 180 verschiedene Länder. Es gibt auf diesem Planeten jedenfalls, es gibt noch viele andere Planeten.
Eben.
Ich meine, eine Biene, eine Honigbiene ist auch jetzt nicht unbedingt traurig, dass auf Antarktis keine einzige Biene lebt. Mhm. Oder so. Oder dass die Bienen,
oder dass sie stirbt, wenn die Saison vorbei ist.
Ja, oder dass sie stirbt, weil irgendwo gerade ein Handymast negativ auf sie einwirkt. Das kann zwar das Kollektiv als solches beeinflussen, klar. Ja. Aber die Biene, die da gerade, was weiß ich, 1000 Kilometer weit lebt, die kann nur Mitgefühl haben und mehr nicht, aber sie kann nicht die, sie kann jetzt nicht darüber springen und sagen, ich rette die jetzt oder so, oder es muss jetzt zu Ende sein. Das geht nicht. Es sind einfach Abläufe. Ja. Und das, ich denke, das Einzige, was uns in dem Moment bleibt, ist das Mitgefühl.
Wobei man natürlich jetzt viele sagen würden, na gut, unser Bewusstsein kann man natürlich jetzt wahrscheinlich nicht gleichsetzen mit einer Eintagsfliege oder mit einer Biene, sondern wir haben natürlich auch andere Möglichkeiten, noch ja, über unsere Taten und Sachen nachzudenken. Also da sind wir schon wieder in der Reflexion, nicht? In die Zukunft zu denken, die Vergangenheit zu denken, ja, Handlungen neu zu bewerten. Wenn man sagt, okay, ich habe hier mich verteidigt und habe zurückgeschlagen und sehe dann im Nachgang, ja, das führt zu 27.000 Kriegen seit Christi Geburt. Vielleicht ist das doch nicht die beste Lösung. Vielleicht sollte man doch mehr Gandhi oder Christus folgen, der sagt, okay, jeder sagt, na gut, ich will mir jetzt nicht unbedingt ans Kreuz nageln lassen, aber vielleicht ist das der einzige Weg, sein Bewusstsein zu evolutionieren.
Ich kann dir schon wieder nicht folgen da, Nepomuk, weil das sind so theoretische Ergüsse, ja, die mit der Wirklichkeit, natürlich kannst du die Wirklichkeit darauf beziehen. Ne? Wir können auch mal ein philosophisches Gespräch machen.
Ich glaube, das ist ja sowieso ein philosophisches Gespräch.
Kein göttlichen Dialog, aber das spielt überhaupt keine Rolle. Wenn du weißt, wer du bist, ist das Thema Krieg nicht mehr existent. Das gibt es nicht mehr. Es gibt es nicht mehr in dieser deiner eigenen persönlichen Wahrheit. Es ist einfach eines der Szenarien, die sich auf dieser Bühne abspielen in dieser dreidimensionalen Welt. Und wir können uns natürlich daran ereifern, wir können Positionen beziehen, aber dann ist es halt wieder unser persönliches kleines Selbst, das meint, eine Meinung haben zu müssen und in diesem Schauspiel jetzt unbedingt auch noch mitspielen zu müssen. Muss nicht sein, kann sein, wer immer das tut, Respekt, ja, davor habe ich ganz viel Mitgefühl und auch vor den Erfahrungen, die sie machen, also es gibt ja nichts, was falsch ist. Es ist einfach nur, wofür entscheiden wir uns? Und wenn ich für den Krieg bin oder sagen wir mal für den Frieden bin, bin ich gleichzeitig für den Krieg. Mhm. Weil es sind nur zwei Seiten desselben Prinzips.
Na gut, derjenige, der jetzt den Einrufungsbescheid wahrscheinlich von Russland bekommt oder von einem anderen Land und sagt, du musst jetzt hier mit an die Front, weiß, okay, wenn ich jetzt aber, gibt es Möglichkeiten, mich diesen Berufung zu entziehen,
ja,
kann aber auch mit meinem Tod enden, aber es kann der Krieg auch.
Richtig, ja, und es kann auch sein, dass dein göttliches Selbst dir sagt, da muss ich jetzt hin, weil das so offensichtlich ist, dass ich da jetzt hin muss. Das ist dann keine Entscheidung mehr.
Aber,
und dann geht er hin und was wissen wir denn, welchen Einfluss dieser Mensch in diesem Kriegsgefüge hat?
Ja, genau.
Ja?
Also aufhören zu werten, bitte.
Absolut. Mhm. Absolut. Und ich meine, wir haben keine Ahnung davon, wir können es uns denken, weil es gibt ja Kriegsfilme, wo es ab und zu mal deutlich wird, welche tiefgreifenden Erfahrungen die einzelne Seele in diesem Kriegsgeschehen macht. Das sind, ich glaube, das sind wahnsinnige Evolutionsgeschehnisse, die da passieren. Und zwar nicht nur für den Einzelnen, sondern auch für die Gruppe als solche. Mhm, für
das Kollektiv da, ja.
Ja, und für das ganze Kollektiv.
Ja.
Und auch für das Kollektiv der Erde, weil wir verfolgen das ja alles mit. Ja,
ja, ich denke, das hat C.G. Jung gesagt, nicht? Dieses kollektive Unterbewusstsein, wo eben diese ganzen Dramen dieser Geschichte der Menschheit abgespeichert sind, die wir auch immer ausgesetzt sind.
Natürlich, ja.
Das ist ja auch etwas, was in uns einströmt und mit dem wir umgehen dürfen.
Ja, natürlich. Aber in dem Moment, wo ich zum Beispiel gegen den Krieg bin und für den Frieden kämpfe, ist, ja, du lachst, es ist gleichzeitig dann auch wieder ein Kampf. Und Gott muss nicht kämpfen. Das Kämpfen ist in dieser Schöpfung, die in der Variante, wie wir sie jetzt vorliegen haben, von Milliarden von Egos kreiert wurde. Egos, die nicht begriffen haben, wer sie sind. Ja?
Liegt es daran, dass dieses Bio-Container-Modell, wenn man es einmal so nennen darf, Mensch, vielleicht ein paar Updates benötigt?
Nee.
Nein?
Nein.
Wenn wir von Haus aus mit anderen Verhaltensmustern auf die Erde kämen und sagen, wir werden so geboren, dass dieses Verhaltensmuster, das du jetzt
mit 73, wir alle anders.
Dann wären wir alle anders, wenn wir als Christen und Buddhas geboren wären und so handeln würden von Haus aus.
Wir sind so, wie wir programmiert werden. Mhm. Von unseren Eltern, von allen, die uns.
Also du denkst, dass diese Offenheit dieser Programmierung, dass wir uns in alle Richtungen entwickeln können, ja, ist ein Vorteil.
Nochmal?
Diese Möglichkeiten eines offenen Biocontainers, der so programmiert werden kann, alle Positionen einzunehmen, ist eher ein Vorteil, als wenn jemand schon als Christus so geboren wird und er gar nicht in bestimmte Handlungen fähig wäre.
Da geht's schon wieder los mit Bewertung, Vorteil, Nachteil. Ja. Wir sind nun mal, wenn wir du sind. So willst, ein Biocontainer. Und wir bringen ganz viel mit. Mhm. Ja. Und in den Container wird dann mit unserer Geburt oder vielleicht auch vorher schon jede Menge Müll geschmissen. Gut, dass du beim Biocontainer. Und das ist nicht immer nur Biomüll. Das ist jede Menge Müll. Und dann irgendwann hat der Container vergessen, wer er wirklich ist.
Das ist, sage ich mal, zu erklären, ja.
Ja, ich bin einfach nur ein Haufen Müll. Mhm. Ja, und das kann ich ändern in dem Moment, wo ich es begreife.
Mhm. Ja. Müssen wir mal wieder, ja, oder wir dürfen dann, wenn wir uns diesen göttlichen zuwenden, diese Müllentsorgung hier anwerfen und recyceln.
Ja? Wen anwerfen?
Den Müll recyceln.
Ach so.
Oder Müll entsorgen.
Okay.
Hast du auch gemacht mit deinen Traumas, ne? Dass du die entsorgt hast oder verwandelt hast, ja, erkannt hast und dann sag ich, jetzt habe ich diesen Müll entsorgt und jetzt kann ich tatsächlich hier in Liebe agieren.
Ja, wobei ich mich frage, welchen
konstruktiven... Ja, du warst ja ein nicht gewolltes Kind und hast es ja Leben lang auch so erlebt.
Welchen konstruktiven Inhalt der Müllcontainer jetzt für den Zuschauer oder Zuhörer hat, weil was soll er denn jetzt machen? Soll er selbst in den Müllkippe springen? Weißt du, unten Müllcontainer?
Nein, aber auch zu erkennen, dass er diese Handlungs- und Verhaltensmuster, die er sich antrainiert hat, die er vielleicht jetzt gedacht hatte, die wären ihm dienlich, vielleicht erkennen, oh, so dienlich sind sie vielleicht gar nicht für meinen Weg und es gibt noch andere Möglichkeiten, die dienlicher werden.
Alles, was ich in meinem Leben erfahre, das gilt, glaube ich, für jeden Menschen, hat mich dahin geführt, wo ich heute bin. Mhm. Und hat mich vielleicht auch geöffnet dafür, dass ich das, was ich zu wissen glaube, hinterfragen kann. Ja. Und wer an dieser Stelle nicht angekommen ist bis jetzt, der muss da vielleicht gar nicht ankommen, kommt auf ganz andere Weise dahinter, wer er wirklich ist. Dies ist nicht der einzige Weg. Es gibt 1000 Wege, Milliarden. Millionen Wege, 8 Millionen Wege. Ja, ja.
Also jeder hat seinen Weg,
ja,
wieder zu der Evolution des Bewusstseins kommt.
Genau, und wenn mit dieser Sendung einfach nur der Impuls gegeben wird, sich eine Frage zu stellen. Wie wirklich ist das, was ich für wahr halte? Wie, dass man sich Gedanken macht und das, was man erlebt, nicht als selbstverständlich betrachtet und sagt, Moment, es gibt ja auch andere Wahrheiten, es gibt andere Betrachtungsweisen. Weißt du, du kennst das ja mit diesem Elefanten, der von verschiedenen...
In der Dunkelheit, ja,
wenn Menschen
einen Elefanten treffen und der eine hat den Rüssel, der andere den Fuß, der andere den Schwanz, jeder wird den anders beschreiben, weil er das ganze Bild nicht sieht.
Genau. Und so sieht er vielleicht das ganze Bild der Liebe nicht, die überall spürbar und palpable, ne, spürbar, tastbar ist.
Bedeutet es mehr Demut, mehr Glauben, mehr Demut, mehr Achtsamkeit?
Mehr Achtsamkeit auf jeden Fall, denn sonst würdest du da nicht ankommen. Mehr Demut muss nicht sein, weil die entsteht, die steht von ganz alleine. Ja. Mhm. Und Glauben braucht es auch nicht, es ist Wissen. Mhm. Ich glaube nicht mehr an Gott, ich weiß, ich bin ein Gott. Mhm. Ja, ich weiß, es ist alles, was existiert, ist Gott, da muss ich nicht mehr dran glauben. Mhm. Das ist so offensichtlich, irgendwie für mich offensichtlich geworden. Es hat was, weißt du, Gott hat viel Humor.
Ja, ich denke, also Gott findet dieses Spiel toll, sonst würde es ja nicht spielen.
Ja.
Weil er sagt, da kann ich eben mein eigenes Bewusstsein revolutionieren, indem dass ich erkenne, was ich alles bin und was ich alles kann, in jede Richtung. Ohne dass jetzt das Werte, die Richtung ist besser oder die Richtung ist schlechter, wobei offensichtlich das Ziel tatsächlich ist, alles in Liebe zu lösen.
Es ist kein Ziel.
Oder Bergrichtung. Das ist kein Ziel. Oder wenn die Liebe die Basis ist, dann kann sie ja nur Liebe werden.
Ja, eben. Nimm es als Spielwiese. Ja. Ne? Es ist eine Spielwiese und es geht doch nicht mal darum, möglichst schnell zu erkennen, wer wir sind. Solange wir das Spiel genießen, ist doch alles wunderbar.
Also du genießt mal dieses Spiel.
Ja. Du kannst es ja auch genießen. Es kann ja sein, dass jemand erfolgreich ist, viel Geld verdient, seine eigene Yacht hat, im Mittelmeer rumschwimmt.
Super, oder? Und wenn er das genießt, ist
ja,
gut.
Und dann, solange er es genießt, ist alles in Ordnung.
Aber wenn er sich davon gegeißelt fühlt, dann ist vielleicht irgendwo...
Dann fängt es vielleicht an, dass man sich mal Fragen stellt.
Ja.
Ja?
Fragen zu stellen ist, glaube ich, auch ein Grundbedürfnis von uns Menschen.
Ja, wir sind ja Neugierde. Neugierde ist eine wesentliche Eigenschaft des Menschen, die in die Evolution führt, die Evolution erst möglich macht.
Das Fantastische dabei ist es, dass immer, wenn wir gedacht hatten, wir wissen jetzt sehr viel oder fast schon alles, stellt sich plötzlich heraus. Ne? Da hat ja der Thomas Kuhn ein Buch geschrieben, die Arbeit wissenschaftlicher Arbeiten, also und hat es dann eben einen sogenannten Paradigmenwechsel genannt, weil er gesehen hat, die Wissenschaft geht in Sprüngen vorwärts. Und immer wenn sie dachte, sie weiß alles, stellt sie plötzlich raus, wow, jetzt geht wieder in einer anderen Perspektive alles ganz anders auf.
Und irgendwann wird sie vielleicht mal begreifen, dass sie überhaupt nichts weiß, dass sie nur messen kann,
genau.
Zentimeter mal.
Das ist, glaube ich, die wichtigste Erkenntnis, dass ich weiß, dass ich nichts weiß.
Exakt.
Und das ist ja schon mal ein guter Start, oder?
Ja.
Und dann können wir drüber nachdenken. Ja. Also die Welt ist noch nicht ganz ausgedacht, durchgedacht oder überdacht. Jeder darf selber denken und seine eigene Welt erschaffen, die er sich, sage ich jetzt mal, in Liebe löst oder agiert oder in sein Leben lebt, indem dass er Spaß hat in diesem Leben, sein Bewusstsein zu revolutionieren. Und
findest du das nicht auch spannend, dass all diese schlauen Menschen, die auf dieser Welt leben, die tollsten Bücher schreiben, die tollsten Wissenschaftler. Keiner hat das Prinzip des Lebens wirklich verstanden, hat das Prinzip dieser Existenz verstanden, kann uns sagen, wie sie überhaupt ins Entstehen kommen konnte. Keiner.
Nein.
Ich meine, diese Explosionstheorie.
Ja, Urknall, meinst du?
Die Urknallgeschichte. Ich meine, da kannst du auch nur drüber lachen. Weil
das ist ein menschliches Konstrukt, ja.
Ja. Das heißt, dieses Feld, in dem wir leben, ist uns so mysteriös, nach tausenden von Jahren immer noch, vielleicht war es ja mal anders in anderen Zivilisationen, ja, kann ja sein, aber in unserer ganz sicher nicht.
Wir haben nicht
den geringsten Durchblick. Mhm. Wir können nur sagen, ich bleib bei mir, ich bleib in meiner Erkenntnis, wer ich bin, und ich wünsche mir gar nichts, und wenn es so sein soll, werde ich noch viele schöne Erfahrungen der Liebe haben, die in dieser Realität auf mich und alles einwirkt.
Das ist doch ein schönes Schlusswort, oder?
Ja, es ist wunderbar, ja.
Alles ist wunderbar. Also ihr seid alle göttliche Wesen und denkt dran, ihr könnt euer Bewusstsein revolutionieren und ein tolles Leben führen, und nichts ist fix, alles ist offen. Danke, dass ihr dabei wart, und danke dir für dieses Gespräch.
Danke auch dir, Nepomuk, das war schön.
Das war Time of Change, der Podcast, der Veränderung in deine Ohren gebracht hat. Wir hoffen, dass du von unserer Reise inspiriert wurdest und neue Wege entdeckt hast, um dein Leben zu verbessern. Vergiss nicht, dass du jederzeit zurückkehren kannst, um weitere inspirierende Inhalte zu entdecken. Denk daran, uns zu folgen, zu liken und zu teilen und respektvolle Kommentare zu hinterlassen, damit auch andere von dieser Reise profitieren können. Neue Folgen gibt es jede Woche überall dort, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Moderation und technische Soundbearbeitung Matthias Reiter. Musik Future Technology bei Maxco Music. Redaktion Britta Wisniewski. Für weitere Informationen besuch bitte die folgenden Seiten: LCC Seminare GmbH unter www.lcc-seminare.de und Time of Change TV unter www.time-of-change.tv.